Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, ich habe eine Frage zu deiner Studentenzeit. Du hast ja in Saarbrücken an der Universität des Saarlandes studiert. Hast du denn dort auch irgendwelche coolen Konzerte oder irgendwelche ja, geilen kulturellen Acts an der Uni miterlebt? Oder war das bei dir eher, du bist zum Studieren hin und für alles andere wieder runter vom Campus?
Also es gab tatsächlich tolle Partys. Eine davon war die Nico-Fete vom Team. Die war wirklich Kult. Also immer so ja um Nikolaus rum an einem Samstag im Dezember dann meistens. Und das war eigentlich so die kultigste Party an der Uni zu meiner Zeit.
Okay, und Konzerte hast du aber keine miterlebt?
Also jetzt nichts Größeres, aber ja. So ein paar kleinere Konzerte gab es natürlich auch, ja.
Okay. Hast du denn mitbekommen, dass es vor ja, fast 40 Jahren oder noch länger her ist es mittlerweile, an der Universität Konzerte gab mit solchen Größen wie Depeche Mode, R.E.M., Tonsteine Scherben, Rio Reiser? Hast du zu deiner Studentenzeit irgendwas davon erfahren, dass es das mal gegeben hat?
Tatsächlich nicht. Also das war nie ein Thema.
Genau, mir ging es nämlich ganz genauso. Ich habe von diesen großen Konzerten, die es tatsächlich mal in Saarbrücken an der Uni gab, als Student nichts mitbekommen. Aber in den 70er und 80er Jahren war das ein riesengroßes Ding. Unikult. Ich glaube, die Studenten, die heute an der Uni sind, kennen noch Unifilm. Das ist dann quasi so eine kulturelle Unterabteilung des AStA, des Allgemeinen Studierendenausschusses. Und in den 70er, 80er Jahren gab es Unikult und die haben Konzerte organisiert mit richtig, richtig groß, heute großen Bands. Damals waren sie teilweise richtig unbekannt und haben Nina Hagen, Bab, Rio Reiser, aber auch The Stranglers, Depeche Mode oder eben R.E.M. nach Saarbrücken an die Uni gebracht, wo man heute denken würde, Wahnsinn, kriegt man, heute würde man dafür riesige Hallen natürlich ausbuchen, damals waren die Bands noch unbekannt. Und über Unikult gibt es jetzt eine Ausstellung. Peter Meyer, der ja auch Mitglied bei uns im Kuratorium und im Stiftungsrat der Unionsstiftung ist, hat diese Ausstellung mitinitiiert. Und mit ihm habe ich über Unikult gesprochen und auch über die Ausstellung, die jetzt noch zu sehen ist im Haus Garelli und dann demnächst im Alten Rathaus in Saarbrücken am Schlossplatz. Michael, wir fördern ja ganz, ganz viele Sachen, viele kulturelle, große Projekte. Max-Ophüls-Preis haben wir gefördert, der jetzt dieses Jahr auch wieder stattgefunden hat oder jetzt gerade zu Ende gegangen ist, wenn die Folge rauskommt. Das Festival Perspektiv ist auch immer wieder eines der Dinge, die wir regelmäßig fördern. Warum haben wir denn Unikult gefördert? Weißt du noch, was der Vorstand, warum der Vorstand gesagt hat, ja, das ist ein cooles Projekt, nicht nur, weil der Peter das an uns herangetragen hat, sondern da steckt auch Potenzial für Saarland dahinter?
Ja, also ich glaube nochmal so diese Popkultur sichtbar zu machen, also was im Saarland alles so in der Vergangenheit stattgefunden hat und halt einfach nochmal aufzuzeigen, ob das auch ein Weg ist, den man zukünftig gehen kann.
Genau, und wenn ihr jetzt Interesse habt zu hören, okay, wie sind Depeche Mode, R.E.M. und die großen Dinge nach Saarbrücken gekommen, warum gibt es das vielleicht nicht mehr und wieso ist es auf jeden Fall wert, diese Ausstellung zu sehen und ja, warum wir das als Unionsstiftung auch gefördert haben, dann hört jetzt rein. Peter Meyer im Gespräch mit mir über Unikult und eine wirklich, wirklich faszinierende und interessante Ausstellung. Depeche Mode waren in Saarbrücken, zweimal sogar. R.E.M. waren in Saarbrücken. Rio Reiser, Nina Hagen, Tonsteine Scherben, sie alle waren in Saarbrücken und haben Konzerte gegeben. Aber nicht, wie man vielleicht vermuten würde, in der Saarlandhalle oder der Kongresshalle, in den großen Eventhallen, sondern an der Uni des Saarlandes. Vor 40 Jahren etwa haben Studenten der Universität des Saarlandes als Unikult richtig große und geile Konzerte und Rockgrößen nach Saarbrücken gebracht und dazu auch noch Jazzkonzerte und Lesungen veranstaltet. Unikult war vor 40, 50 Jahren eine Institution im Saarland und ich spreche jetzt mit jemandem, der ja, dieser Institution eine große Hommage gewidmet hat. Peter Meyer, Mitglied des Kuratoriums und des Stiftungsrats der Unionsstiftung und ehemaliger Vorsitzender des Poprats Saarland und da immer noch aktiv, ist jetzt bei mir. Hallo Peter, schön, dass du da bist.
Sehr, sehr gerne.
Peter, du bist ein bisschen älter als ich, ganz kleines bisschen. Hast du denn
Tacken.
Hast du die Konzerte von Unikult eigentlich selbst miterlebt?
Also anfangs hat es mich gestreift. Ich war immer schon, hatte schon immer eine große Leidenschaft im Thema Musik und habe natürlich so Ende 70er, Anfang 80er angefangen, als ich so Anfang Teenagerjahre war, so auch meinen eigenen Musikgeschmack zu entwickeln. Und das ging dann erstmal über AC/DC, Metal oder damals eher Hardrock. Dann irgendwann kam Bab mir in die Quere mit der für Ustischnicke und von drinnen und Russe. Und dann hat mich dieses Thema, und da gab's, damals gab es ja noch kein Internet und keine Social Medias, hat mich irgendwie gestreift, entweder weil ich mit meiner Mutter mal wieder und mit meinem Bruder mal wieder zum Kleiderkaufen in Saarbrücken war, so hat man das damals ja gemacht, man fährt in die Stadt, um Klamotten zu kaufen und hab dann ein Plakat gesehen oder wie auch immer, jedenfalls hat mich erreicht, dass da ein Bab-Konzert ist und ich wäre so gern hingegangen, aber das war in dem Alter einfach noch nicht drin, da haben meine Eltern einen Riegel vorgeschoben. Und später dann war es tatsächlich so, dass ich mit meiner damaligen Freundin und jetzigen Frau Sandra auf dem Rainbirds-Konzert war, auf dem ersten, das an der Uni stattgefunden hat, das ja auch von Unikult organisiert wurde, damals mit diesem Welthit Blueprint, der ja rauf und runter lief und jetzt übrigens gerade wieder so ein Revival hat. Das passt auch ganz gut eigentlich zu unserem Unikult-Revival, das wir gerade erleben. Genau, und habe dort ein Rainbirds-Konzert erlebt und habe auch Fotos und eins davon ist auch im Katalog zu sehen tatsächlich. Auf der Rückseite.
Sehr cool. Und dieses Bab-Konzert, von dem du Plakate gesehen hast, das war auch Unikult.
Das war auch Unikult, genau. Ja. Ne? Weil Bab hat mehrfach an der Uni gespielt auf Einladung von Unikult. Und das waren tatsächlich die Konzerte, die waren bei den Unikultlern gar nicht so sehr gelitten, weil nur die wenigsten aus der Gruppe Bab gemocht haben. Aber okay. Es waren die Konzerte, die ausverkauft waren. Und mit denen man dann quasi die Verluste von anderen Konzerten, wo man mal was riskiert hat, ausgeglichen hat. Ne? Und übrigens ganz spannend, was Uni und Konzerte angeht. Ich war dann relativ kurz nach der Rainbirds-Geschichte war ich Student, also habe dann Abitur gemacht und war Student an der Saar-Uni unter anderem und habe damals tatsächlich mir ein Zubrot verdient, indem ich für Roland Pritsch, damals großer Konzertveranstalter, gearbeitet habe und habe dann meistens Runner für die Bands gemacht. Also ich war dann den ganzen Tag für die Bands zuständig, musste deren Wünsche von den Lippen ablesen und mich dann drum kümmern entsprechend und hatte dann auch an der Uni tatsächlich Konzerte, wo ich mit dabei war. Unter anderem kann ich mich erinnern an Element of Crime, die der Roland dann an der Uni in der Nachfolge von Unikult gemacht hat, an Fast Tones beispielsweise auch und ja, da waren noch zwei, drei, Leningrad Cowboys und so Geschichten. Okay. Also diese Konzertgeschichte an der Uni, die ist schon weitergeschrieben worden, aber nicht mehr in der Dichte und mit der Leidenschaft, mit der die Unikult-Leute das ja quasi ehrenamtlich gemacht haben.
Genau, und jeder, der jetzt zuhört, der merkt, Peter ist leidenschaftlich Unikult-Fan und auch ein großer Musikfan und du hast dich darum gekümmert, die Erinnerung an diese glorreiche Unikult-Zeit am Leben zu halten, indem du eine Ausstellung zu Unikult organisiert hast und auch ein ja, das ist mehr als eine Broschüre, das ist ja wirklich ein Manifest im Prinzip zu Unikult. Wie kamst du denn überhaupt auf die Idee, Unikult so etwas Großes, so etwas Nachhaltiges im Saarland zu widmen?
Genau, also eigentlich war das eine klassisch saarländische Story. Markus Brixius, seines Zeichens Poprad-Gründer auch, Mitgründer auch und immer noch im Poprad sehr aktiv.
Und Moderator vom Kulturtalk
der Union Stiftung. Moderator von unserem Kulturtalk in der Union Stiftung und eben auch Popscene-Chefredakteur und Macher, der hat die Story Depeche Mode und Saarbrücken recherchiert. Und das hing damit zusammen, dass seine Lebensgefährtin die großer Depeche Mode-Fan ist, die Miriam, die ich noch aus der Jugendzeit kenne, ihm gesagt hat, die haben schon mal an der Uni gespielt. Und er so, nein, kann nicht sein. Er hat es recherchiert und siehe da, es hat gestimmt. Okay. Und er hat über diese Geschichte dann Kontakt gekriegt zu Stefan Emrich. Und Stefan Emrich war einer der großen Unikult-Macher, der lange Jahre auch das Canossa gemacht hat und dort übrigens auch nochmal eine eigene Konzertgeschichte entwickelt hat. Der hat also dort auch kleinere saarländische Bands spielen gehabt.
Kurz einhaken, wer es Canossa nicht kennt, war früher die Kneipe an der Uni unterhalb der Mensa.
Genau, die ist leider jetzt nicht mehr gibt, aber die damals echt der große Treffpunkt war, auch für die Studenten. Und ja, da sind so manche Partys abgegangen. So, jedenfalls dieser Stefan Emrich hat dann Markus eingeladen zu sich nach Hause und hat ihm dann so sein ganzes Print-Universum gezeigt, also Plakate und alles Mögliche und hat dann viel erzählt. Und Markus kam die Treppen runter aus seinem Haus in der Rosenstraße und rief mich direkt an und hat gesagt, Alter, du bist doch Plakatsammler, du musst den Stefan Emrich kennenlernen, der hat gigantische Plakatsammlung. Ich so, okay, mach mal Termin, dann bin ich zu Stefan und habe mir das angeschaut und dann war mir plötzlich klar, das sind 90% sind Unikult-Plakate. Und er hat zu jedem Plakat eine Story und was dahinter liegt an Unikult-Universum, das ist so gigantisch und das ist so eine Erfolgsgeschichte, die muss eigentlich erzählt werden.
Geil.
So, und dann bin ich zu Gregor Theado, der neue Vorsitzende, oder schon gar nicht mehr so neue Vorsitzende vom Poprad, der mein Nachfolger ist im Poprad, der sich immer erwärmen lässt für coole Geschichten. Der war sofort begeistert dabei und hat gesagt, jawohl, lass uns das auf unsere Kappe nehmen, wir organisieren das. Und dann sind wir über Stefan ganz schnell an Uwe Kartmann und Marlene Schweigerer-Kartmann rangekommen, die ich übrigens auch noch aus der Studentenzeit kannte, verrückt. Und dann war relativ schnell klar, wir haben eine Bank, was das ganze Organisatorische, die Recherche angeht, ne? Weil du musst ja auch eine Klammer haben von Menschen, klar, die wirklich daran arbeiten. So, und die haben uns geholfen, 12, 15 Unikuttler aus der Zeit nochmal zusammenzutreiben. Mhm. Und dann haben wir quasi über 2 Jahre in zwei Organisationsformen gearbeitet. Das eine war quasi der Stammtisch, der ja auch in der Unionsstiftung auch getagt hat, oder eigentlich immer, der sich so monatlich, anderthalb monatlich getroffen hat und der eher geklönt hat. Das war die große Runde der Unikultler, wo dann aber Uwe und Marlene als Teil von Unikult natürlich auch dabei gesessen haben und auch eifrig mitgeschrieben haben und versucht haben, dann diese Storys, die da erzählt haben, nochmal festzuhalten.
Also der Stammtisch war im Prinzip so, jeder kam und hat dann erzählt.
Genau, das war so ein Treffen, ne, und logischerweise so klopft man sich auf die Schulter und erinnert sich. Ja, ne, so auf dem Niveau.
Damals.
Genau. Ne, okay, so. Und das war auch wunderschön. Das wird mit Sicherheit auch weitergehen, bin ich ganz sicher. So, und das andere war die Arbeitsebene.
Ja.
Da gehörten dann Stefan Emrich, Uwe und Marlene dazu und die Jutta Haag vom Landesarchiv, die sich sehr schnell übrigens für das Thema dann erwärmt haben und dann auch Partner wurden, neben der Unionsstiftung mit die Ersten, die mit dabei waren und dadurch natürlich Energie aufs Thema gegeben haben. Und wir haben uns dann regelmäßiger getroffen und vor allen Dingen Uwe, Marlene und in besonderer Form auch Stefan haben quasi 99% des Katalogs erarbeitet. Jutta hat da auch noch einen Beitrag dazu geleistet. Und Jutta hat das Thema Fotos für uns abgedeckt. Mhm. Und ich habe versucht, so die organisatorische Klammer zu halten. Und dann sind wir marschiert. Und am Ende haben dann ein Forschungs- und Erinnerungsprojekt draus gemacht. Also sprich, wir wollten wirklich die Geschichte von Unikult ergründen und nacherzählen. Und haben dann quasi eine Publikation veröffentlicht und eine Begleitausstellung jetzt organisiert. Und die läuft jetzt halt eben noch in Saarbrücken. Kann man noch besuchen.
Und es lohnt sich. Ich durfte bei der Vernissage mit dabei sein, habe ein kleines Grußwort gehalten, habe mich auch direkt bei Depeche Mode verrannt, weil ich behauptet habe, sie wären Amerikaner und sind Engländer und habe mit einem Rüffel eingefangen.
Also verziehen.
Depeche Mode wird auch bei mir fürs Leben hängen bleiben. Aber
vielleicht passiert. Rufen die ja eines Tages mal an. Wenn
vielleicht rufen sie irgendwann mal an, genau. Hey, du warst doch der, genau. Ich war dabei und es war sehr, sehr, also nicht nur faszinierend, diese Ausstellung zu sehen, sondern auch wirklich die Menschen, die damals mitgemacht haben, die da alle mit glänzenden Augen dabei standen und dann vor Ort alle mit ihren Unikult-Cappies, die sie hatten oder Pullis, wo dann groß Unikult drauf stand, sich die alten Plakate nochmal angeguckt haben. Da ist auch, glaube ich, irgendein Handtuch, das eine Band benutzt hat, um sich abzuschminken, das dann völlig verschmiert noch war von einem Hotel, das es gar nicht mehr gibt.
Das legendäre Chicago Art Ensemble. Ne?
Genau. Also,
das eine ist ja das Thema Pop, das andere ist ja das Thema Jazz, das die auch bespielt haben.
Ja, genau.
Da waren die internationalen und nationalen Größen auch da. Ne? Also es ist schon Wahnsinn.
Ja, und also das fand ich total faszinierend bei der Vernissage. Und ich fand dann auch toll, die Geschichten von den Leuten zu hören. Also du hast ja gesagt, ihr trefft euch hier einmal im Monat im Haus der Unionsstiftung und tauscht Anekdoten aus. Und bei der Vernissage sind auch einige auf mich zugekommen, haben mir dann Sachen erzählt. Und einer, das fand ich interessant, der kam dann zu mir und meinte, dass damals zu Studentenzeiten der Ring christlich-demokratischer Studenten, also der RCDS, großer Gegner von Unikult war. Und ich fand das erstmal okay. Weil für mich klingt das erstmal nach einem tollen Projekt. Mhm. Und dachte, wer kann denn da dagegen sein? Mhm. Aber es waren wahrscheinlich auch ein bisschen andere Zeiten mit anderen Vorstellungen über Moral und Werte und was kann man machen und was sollte man besser lassen.
Ich glaube, das lässt sich erklären.
Ja, genau. Also du kannst es gleich erklären. Aber auch die Frage, habt ihr denn bei der Planung und bei der ganzen Arbeit zur Ausstellung, seid ihr denn da auch auf Widerstände gestoßen?
Tatsächlich nein.
Also,
nein, nee, das waren alle ganz im Gegenteil. Also, vielleicht genau die Story zuerst. Also, ich habe ja tatsächlich jede Menge Partner ins Boot kriegen können, muss ich sagen. Bin auch sehr dankbar dafür. Und es lief immer gleich ab. Ne? Also, ich habe das Projekt vorgestellt und da kam erstmal die Rückfrage: Unikult? Nee, es sagt uns gar nichts. Mhm. So, und dann habe ich erzählt, was es war und habe Bands genannt und habe gesagt, wer das organisiert hat und wie sie es organisiert haben. Und dann war es sofort Zustimmung von der Unionsstiftung über die Uni des Saarlandes, über angewandte Popstudien, unser Zertifikat, das wir mit Poprad auch angeschoben haben. bis hin zum Landesarchiv, Historisches Museum, der Simon Mazerath, der alte, der ehemalige Direktor, alt ist er ja noch lange nicht, der sofort Feuer gefangen hat und begriffen hat, was das bedeutet, auch fürs Land, eine ja. Erfolgsgeschichte, die erzählt werden muss, der uns dann auch den Förderverein noch klar gemacht hat, und viele, viele Partner mehr. Die Stiftung war die allererste, die gesagt hat, jawohl, das ist ein geiles Projekt, wir wollen das haben, es macht Sinn, das zu erzählen. Weil die Leute sich eben genau davon haben emotionalisieren lassen, ne? Dass das so eine tolle Geschichte ist und dass da Menschen Ehrenamtler waren, die quasi auf eigene Kappe zwar mit dem Rückgrat sozusagen des Kulturreferenten des AStA, aber trotzdem eigentlich komplett auf eigene Kappe diese Wahnsinnskonzerte organisiert haben über 15 Jahre und da auch zusammengehalten haben. Das ist schon eine tolle Story. Das hat alle überzeugt. Aber der Anfang, um jetzt auf den RCDS zu kommen, der war tatsächlich sehr links geprägt, weil der ja. Alban Dörr aus Köllerbach, der auch das Hinterweltfestival in Köllerbach mitgegründet hat und ein Mensch, ein kreativer Mensch ist, der in Sachen Design und Musik seit 50 Jahren in der Welt unterwegs ist und tolle Projekte macht. Und der Werner Goldi Balzert aus Püttlingen, das waren die beiden Gründer von Unikult. Ich komme ja auch aus Köllerbach, deswegen macht mich das natürlich besonders stolz. War auch witzig dann zu sehen, ne? Genau, die waren eigentlich die Gründer. Wunderbar, Köllerbach mal wieder Nabel der Welt, gefällt mir. Nee, aber jetzt im Ernst, die hatten schon einen sehr politischen linken Impetus am Anfang. Ne? Und das hat eine Rolle gespielt. Also sie haben auch immer versucht, so ein bisschen politische Themen mitzutransportieren bei den Konzerten und haben auch Autoren gebucht, die eher links waren. Am Anfang wurden ja auch Autoren gebucht. Das hat sich aber mit der Zeit verloren. Also mit der Zeit war es dann wirklich so, dass man gemerkt hat, du kriegst keine politischen Botschaften unter in diesem ganzen Kontext, weil die Leute wollen gute Bands sehen und Spaß haben oder gute Literatur erleben.
Yeah.
Und dann spielt das eigentlich keine Rolle, welcher Provenienz die sind. Dieser politische Impetus war dann irgendwann auch weg. Und ich glaube, die beiden sind heute auch nicht böse drüber, dass das irgendwann verloren gegangen ist, weil Unikult am Ende eine Erfolgsgeschichte war, so oder so.
Mm. Insofern, ja. Und dieser Widerstand, hat er sich dann auch seitens des RCDS irgendwann dann aufgelöst?
Also ich weiß ich jetzt nicht, das könnten Uwe und Marlene dir beantworten, aber es hat jedenfalls in unseren Recherchen keine große Rolle gespielt. Ich glaube, dass das relativ schnell durch war, weil Studenten auf Konzerte gegangen sind. Punkt.
Klar.
Und damit hat sich es am Ende überholt, sozusagen.
Ja. Und das hat ja offensichtlich nicht nur Studenten, sondern auch dann junge Teenager angesprochen, die dann gesagt haben, oh, das da ist
so
cool.
So ist es,
genau. Und war das auch, das hätte mich jetzt auch interessiert, ich weiß gar nicht, ob du da Zahlen oder sowas hast, hat sich das denn auch irgendwie auf die Zahlen der Studenten in Saarbrücken an der Uni ausgewirkt? Also sind Leute an die Uni gekommen von außerhalb, weil sie gesagt haben, die Uni ist nicht nur von der Lehre gut, sondern da ist auch was los, da passiert was, das lohnt sich da, Student zu sein.
Das müssen wir tatsächlich mal recherchieren. Das ist wahrscheinlich eher nicht so.
Wahrscheinlich
weiß ich nicht.
Schade, aber es ist ja trotzdem ein Aushängeschild. Ja. Lass doch mal kurz nochmal über die Ausstellung sprechen. Wir haben ja gerade schon mal so ein bisschen angedeutet, was man da alles sieht. Wenn du mir jetzt erzählen würdest, müsstest, und ich habe keine Ahnung, was in der Ausstellung zu sehen ist, was es da gibt und was ich mir auf jeden Fall auch unbedingt angucken soll.
Genau, also die Ausstellung, die ist sehr plakatorientiert, ne, weil Plakate natürlich plakativ sind, ne, und jedes Plakat für sich eine geile Story erzählt. Also erstens mal die Band transportiert, dann transportiert, wann die Band da war, und dann geht natürlich im Kopf sofort so Dinge los wie, mit welchem Album war die Band damals unterwegs, unter Umständen spielt das Album und die Coverart des Albums auch noch auf dem Plakat eine Rolle. Das Thema Grafik spielt eine Rolle, also wir haben fantastische, wunderschöne Plakate da drin. Das Thema Foto in allerbester Form spielt eine Rolle bei den Plakaten. Also da stecken wahnsinnig viele Botschaften drin, die ja auch mit dem Zeitgeist des jeweiligen Jahres, in dem die Band unterwegs war, zu tun hat.
Ja.
Ne? Und die da jede Menge Geschichten mittransportieren, die sehr emotional sind. Deshalb sehr stark auf Plakate. Ich bin auch ein großer Plakatsammler und Fan, deswegen liebe ich das Format und dieses Medium sowieso. Aber wir haben eben auch auf verschiedenen Flachbildschirmen das Thema Foto, also sprich geniale Pressefotos, zum Beispiel von Jimmy Rakete, oder Live-Fotos von den Konzerten dargestellt. Wir haben Backstage-Pässe mit drin, wir haben Merch-Sachen mit drin. Das gab es damals ansatzweise auch. Ja. Ne, natürlich noch nicht in der ausgeprägten Form, wie es heute ist, weil man damals noch kein Geld verdienen konnte. Mittlerweile ist das ja ein wichtiger Markt, auch für die Bands. für die Konzertagenturen. Wir haben drin Schriftsätze, Schriftstücke, Flyer und alles Mögliche, die wir dann über die Flachbildschirme dargestellt haben. Wir haben alle Albencovers nochmal recherchiert aus der Zeit und haben das versucht, so ein bisschen in einen kuratorischen Kontext zu stellen. Cool. Also es gibt schon einiges zu sehen, weit über die Plakate hinaus, und man kann sich schon eine Zeit lang in der Ausstellung aufhalten. Es gibt natürlich auch Erklärtexte, die wir auch dann auf Plakate gemacht haben, um in dem Duktus so ein bisschen zu bleiben. Und ich finde, die Ausstellung, die übrigens kuratiert wurde von Menschen, die hier auch in der Stiftung sehr bekannt sind, weil sie hier beide auch schon ausgestellt haben und auch Projekte mit der Stiftung regelmäßig machen, nämlich O.W. Himmel und Katharina Kränkel, zwei namhafte Künstler aus dem Saarland, die Ausstellungserfahrung haben und die uns das Ding konzipiert haben auf sensationelle Art und Weise. Und es passt alles zusammen, weil Uni ist Rock, Unikult ist Rock, die beiden Kuratoren sind Rock, jedenfalls im Kulturbusiness sind sie Rock, Garelli-Haus ist Rock, also muss die Ausstellung auch Rock sein. Ne? Und das passt alles wunderbar zusammen.
Jetzt verrat uns doch noch dein persönliches Lieblingsausstellungsstück, wo du sagst, das da ist dein persönliches Highlight.
Also wenn jemand mal so einen kleinen, winzigen Einblick in meine persönliche Sammlung kriegt. Ich meine, ich hab selber halt auch Unikult-Plakate.
Ja.
Und hab die auch gesammelt, seitdem mir das halbwegs ein Begriff ist. Und ich habe tatsächlich ein Stranglers-Plakat ergattert, und zwar mit dem Raben drauf, dieses geniale Stranglers-Plakat. Das hat eine Wucht, die ist sensationell, und das ist super, super schön. Also das ist mein persönliches Lieblingsobjekt, deswegen habe ich es auch der Ausstellung quasi als Leihgabe zur Verfügung gestellt, aber da hängen so viele tolle Sachen. Jeffrey Pierce, ein Plakat, das super gut ist, und witzigerweise ist es ja so, dass Alban und Goldi am Anfang, als sie die ersten Konzerte organisiert haben, auch die grafische Seite mit abgedeckt haben. Die waren ja so kreativ, dass die eben nicht nur die Konzerte gemacht haben, sondern auch Grafiken für die Plakate entwickelt haben. Und der Alban, der war damals auf dem Crumb-Style, ne? Also dieser große Comiczeichner den USA, der Maßstäbe gesetzt hat. Und Alban hat mit ihm auch kommuniziert, ob er bestimmte Elemente übernehmen darf, und hat dann quasi die Backstage-Messe im Crumb-Style gestylt. Und davon haben wir auch was in der Ausstellung. Cool. Ne? Und haben das auch nochmal so ein bisschen gespiegelt, weil wir O.W. Himmel dann beauftragt haben, einen seiner berühmten Kunstdrucke zu machen. Und zwar hat er sich dann auch das Motiv von Alban ausgesucht und hat dann so einen Crumb-Style Backstage-Pass quasi als Druck nochmal nachgemacht. Der ist auch in der Ausstellung zu sehen. Wir haben SR-Beiträge über diese tolle Aktion vom Saarischen Rundfunk drin, SR-Beiträge an öffentlichen Orten, wo quasi über einen QR-Code, der vor Ort hängt, die Menschen auf die Mediathek kommen. Und wir haben da zwei Beiträge drin. Einmal ein Live-Konzert von, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Working Week, das damals der SR aufgenommen hat, das jetzt in der ARD-Mediathek zu finden ist und das du eben in der Ausstellung direkt abrufen kannst. Und einmal eins von Wolf Mahn. Ne, das heißt, die Leute können vor Ort über Handy sofort dieses Live-Gefühl, das es damals gab, nochmal abrufen. Das finde ich auch ganz spannend, dass er hat.
Es ist, so wie du das erzählst, wahnsinnig inspirierend, was man aus diesem Unikult alles herausholen kann und was du vor allen Dingen rausgeholt hast. Bevor wir jetzt tatsächlich noch da weitersprechen, noch eine Frage. Du hast vorhin schon ganz viele Namen genannt, die mitgemacht, die mitgewirkt haben, die auch selbst Plakate beigesteuert haben. Wen hast du denn bis jetzt vergessen zu nennen und wen willst du unbedingt noch nennen? Und welche Person, würdest du auch sagen, so im Nachhinein, hat was beigesteuert, was du vorher nie erwartet hättest, dass so jemand etwas dazu beisteuern kann, und bist besonders stolz darauf, dass eben genau vielleicht diese eine Person was beigetragen hat?
Und also egal, ich würde sagen, wirklich am allermeisten beigetragen hat der Stefan Emrich, ne? Der Gott sei Dank das Universum gesammelt hat, natürlich auch nicht vollständig, aber der hat so viele Plakate aufgehoben, so viele Flyer und Ähnliches mehr aufgehoben, darauf konnten wir aufbauen. Ne? Und hätte der nicht gesagt, ich stelle das zur Verfügung und ich bin auch bereit, dass es danach gesammelt sozusagen in den Bestand des Historischen Museums übergeht.
Okay, da lange.
Was auch toll ist. Ne? Ja. Also das Historische Museum wird die Ausstellung übernehmen und damit ist sie gerettet für alle Zeiten, das Thema Unikult auch, was uns sehr freut.
Warum hat er das eigentlich gesammelt?
Ich glaube, weil er ein leidenschaftlicher Sammler von Printprodukten ist, wie ich auch. Also
okay,
der hat eine riesen Comic-Sammlung, der hat eine riesen Büchersammlung und auch Plakatesammlung. Und Stefan ist da ein Freak wie ich. Und deswegen war die Zuwägung von Stefan und mir auch, hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Aber ich meine, am Ende war es ein Gemeinschaftsprodukt. Ne? Ja. Also jeder Partner hat was beigetragen. Sanche Museumsverband war auch mit dabei. Ne? Die haben sich bereit erklärt, das Ding zu digitalisieren. Das müssen wir noch gucken, ob wir das schaffen. aber immerhin die Bereitschaft ist da. Ja. Mal schauen. Wie gesagt, die 12, 15 Unikultler, die ja auch ihren Teil dazu beigetragen. Damals wie heute, das war alles sehr, sehr wichtig. Aber besonders genannt werden müssen und dürfen und sollen Uwe Kartmann und die Marlene Schweigerer Kartmann, die wirklich eine Höllenarbeit da reingesteckt haben, große Leidenschaft, wahnsinnig viel Wissen, das Ganze geordnet und strukturiert haben, dran geblieben sind. Es war ihr Baby, sie haben es geschützt und gepflegt und haben das so weit getrieben, dass das jetzt solche Blüten treibt, das ist wirklich toll. Und den beiden Gründern kann man nicht genug danken. Also Alban, nochmal Hut vor dir und lieber Goldi, auch Hut vor dir ab. Dass ihr das damals auf die Schienen gesetzt habt und dass das so Auswirkungen zeigt, das war schon toll. So. Und was besonders dramatisch war, der zweite Asta-Kulturreferent, der auch über lange Jahre und auch in den extremen Erfolgsjahren Unikult quasi betreut hat, der war zu dem Zeitpunkt, als wir das Projekt aufgelegt haben, schon schwer krank. Mhm. Lebenspartner vom Stefan Emrich auch. Und Stefan hat ihn gepflegt und musste da auch zwischen Pflege und Unikult-Organisation dann am Ende hin und her. Und der ist dramatischerweise im Dezember erst jetzt gerade gestorben, was uns sehr wehgetan hat. Aber wir sind sicher, dass das alles in seinem Geist passiert ist. Und da hat Stefan auch drauf geachtet. Ja. Und das ist gut. Und deswegen ist diese Ausstellung und das Buch auch ein Stück weit eine Hommage auch nochmal an JJ und seine gute Arbeit.
Und du hast ihn ja auch nochmal in der Begrüßung zur Vernissage auch nochmal ganz besonders erwähnt. Und ich glaube, da waren auch im Raum alle sehr ergriffen. Ja. Und als die Vernissage dann geplant war, hattest du mir erstmal gesagt, ja, im Garalee-Haus findet das Ganze statt. Brauchst keine Anmeldung irgendwie machen, freier Eintritt, wer kommen kann, kommen, alles gut. Du hattest am Anfang gar nicht mit viel Zuschauern gerechnet. Und irgendwann kam dann so, boah, du, mach mal eine Meldung, es kann keiner mehr kommen, wir sind ausgebucht. Es ist voll, es ist rappelvoll und es war dann auch wirklich proppevoll. Also der Raum Haus Garalee, der war von vorn bis hinten besetzt. Warum hat dich das überrascht? Also beziehungsweise umgekehrt, warum hast du damit gerechnet, dass niemand Interesse an dieser Ausstellung und an dem Thema hat?
Also mein Job als Kommunikationschef vom SR ist ja so Ohr und Fühler am Puls der Zeit zu haben und zu wissen, wie der Markt funktioniert. Und das gelingt mir eigentlich immer ganz gut. In dem Fall, ne, wo es auch noch mein Leib- und Markenthema ist, habe ich mich völlig verschätzt, weil ich dachte, es ist ein Thema, das ist lange her. Ja. Es ist ein Thema, das ging über 15 Jahre. Es ist ein Thema, das jedenfalls, wenn wir es über Plakate ausrollen, sehr speziell ist. Es gibt Menschen, die mögen Plakate, aber das sind jetzt sehr viele. Und deswegen dachte ich, wir kriegen die Unikultler da rein und vielleicht so ein paar Freaks, die das Thema Plakate im weitesten Sinne und vielleicht die eine oder andere Ausstellung noch sich dran erinnern, Konzert sich noch erinnern und sagen, ich gehe da mal hin. Und ich hatte damit gerechnet, dass so 50, 60, maximal 70 Leute kommen und dann hatte ich Angst, okay, wir kriegen den Saal nicht voll für die Vernissage, was sehr blöd gewesen wäre. Und deshalb habe ich nach draußen kommuniziert, kommt gerne alle. Und da war das Feedback innerhalb von 2 Tagen so enorm, dass wir wussten, wir kriegen das Ding 3-4 Mal voll und müssen dann leider nochmal zurück, ne, was uns sehr wehgetan hat und auch blöd war. Aber wir mussten uns leider beschränken, weil das Garalee-Haus lässt halt nicht mehr als 100 Menschen zu und wir haben uns natürlich da an die Regeln halten wollen.
Ja, klar. Ich kann es ein Stück weit, kann ich deine ursprünglichen Gedanken nachvollziehen, dass du sagst, ja, das ist schon sehr speziell. Du kamst ja damals auch auf die Unionsstiftung zu und hast uns das vorgestellt und hast uns das erstmal als Plakatausstellung vorgestellt.
Genau.
Und dann dachte ich mir, okay, was ist das jetzt hier eigentlich? Und bis ich dann die Broschüre in der Hand gehalten habe. Und in dem Moment habe ich mich geärgert. Ich habe das auch bei der Vernissage gesagt, ich habe mich wirklich tierisch geärgert. Völlig zu Recht. Absolut zu Recht. Ich habe mich geärgert, weil ich zu jung bin. Ja. Ich hätte die auch gern gesehen, die ganzen Konzerte. Und ich hätte vor allen Dingen auch gern mitgemacht. Ja. Als ich studiert habe, das war 2008, habe ich angefangen. Lange, lange nach Unikult. Da gab es nur noch Unifilm. Unikult gab es schon gar nicht mehr. Auch die Erinnerung nicht. Also es wusste niemand irgendwas davon damals. Zumindest habe ich mit niemandem gesprochen, der das kannte. Und deswegen habe ich mich geärgert und so wie du es jetzt erzählst und auch die Geschichten, die in der Broschüre zusammengetragen wurden, die sind dermaßen inspirierend und die machen Lust und Laune, sowas selbst zu machen. Verrat uns doch, warum ist Unikult irgendwann gestorben? Warum gab es das irgendwann nicht mehr? Und dann ein Blick in die Zukunft oder in die Gegenwart. Wäre so etwas heute nochmal möglich? Glaubst du das?
Also gestorben ist es aus ganz verschiedenen Gründen. Also zum einen hat das Konzertbusiness sich total professionalisiert. Mhm. Also Ende 70er, Anfang 80er konntest du tatsächlich noch so Sachen machen. Für dahin dann etwas schwieriger, weil am Anfang Konzerte und Touren hauptsächlich dazu da waren, die LPs zu promoten. Ne? Und die Bands da gar nicht so viel Geld verdient haben. Und die Preise damals überschaubar waren und die Ansprüche der Bands, was Auftritte und so angeht, ja, auch halbwegs, ne? Die Technical Riders und die Catering Riders waren überschaubar. Und dann hat man aber gemerkt, im Business sehr schnell, weil das Business immer Gefühl für Geld hat, dass man über Konzerte wahnsinnig viel Geld verdienen kann. Und dann sind dort die Preise auch in die Höhe geschossen. Das kannst du als Ehrenamtstruppe wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr stemmen, ohne dass du das Risiko eingehst, dass du Privatinsolvenz irgendwie anmelden musst oder so. Ne? Insofern ist das sicher die eine Schiene. Die andere ist, dass da, sagen wir mal, zwei Studentengenerationen das ganz gut hingekriegt haben, weil sie auch befreundet waren. Okay. Und ich glaube, als dann die zweite Generation in den Beruf gewechselt hat und vielleicht auch JJ irgendwann beschlossen hat, ich muss jetzt mal, ne, noch andere Dinge machen, dass dann einfach es einen Generationenabbruch gab, wie das manchmal so geht. Ne? Eine gute Idee funktioniert eine Zeit und dann irgendwann, wenn die Menschen, die sich darum gedreht haben, nicht mehr da sind, und dann läuft das aus und dann ist es verschlabbert worden irgendwann, ne, vermute ich so. Und heute, ja, vielleicht andere Projekte. Im Live-Bereich ist es eher schwierig, würde ich sagen. Ne? Ich meine, die Unionsstiftung macht es ja gerade vor, mit der zweiten Ausgabe von Les Chantés Les Filles, dass sowas schon noch geht in bestimmten Segmenten, ne, coole Konzerte zu machen. Aber ich glaube, dass es in dem Bereich eher schwierig ist. Aber das heißt nicht, dass man nicht in anderen Kulturgenres, auch Popkulturgenres, heute Erfolgsmodelle leben kann, weil man Leidenschaft reinsteckt. Ja. Na, und das sind Dinge, die auch seitens der Kulturpolitik, da muss man eine Nase dafür haben und muss dann auch draufgehen und gucken, dass so Dinge auch gefördert werden. Ich bin sicher, dass es die in ganz vielen Formen heute noch gibt. Mhm.
Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, was das für eine Strahlkraft auch haben kann, sowas wie Unikult. Ich habe vorhin die Überlegung gehabt, wie viele Studenten das vielleicht angezogen hätte, müsste man recherchieren. Ja. Aber was hat Unikult denn über die Uni hinaus denn auch eine Wirkung auf das Saarland gehabt? Hat das eine Wirkung überhaupt entfaltet? Also konntest du das nachvollziehen in der Recherche, in den ganzen
Geschichten? Ja, also was wir wirklich wissen, ist, dass die Bands unisono bei Unikult glänzend in die Augen kriegen. Und ich durfte es vergangene Woche Mittwoch in Berlin nochmal erleben. Da war ich eingeladen bei einer Audiopräsentation der Band Grobschnitt, die mehrfach Gast war bei Unikult. Und bin danach ins Gespräch gekommen mit dem Lupo, einem der Bandleader, und habe dem das Stichwort Saarbrücken und Unikult gesagt und habe ihm auch Fotos aus der Ausstellung gezeigt, weil da war ja die Vernissage gerade am Freitag vorher. Ja. Und der fing sofort an zu schwärmen und hat gesagt, ja klar, erinnere ich mich an Saarbrücken und Unikult. Ne, und hat dann 10 Minuten am Stück erzählt, was da so Besonderes dran war. Der Spirit von Unikult, das Catering war außergewöhnlich, er habe dort auch gelernt.
Hauptsache gut gegessen.
Genau, ne? Genau, richtig guten französischen Wein zu trinken. Er hat vorher völlig katastrophal schlechten Wein getrunken, einen anderen Geschmack gehabt. Und er kann sich an diese sehr, sehr flache Bühne erinnern und an die Stimmung, die dort war, und hat dann wirklich 10 Minuten am Stück erzählt, was toll ist. Und dieses Feedback gab es sehr stark von den Bands. Ne? Das ist mal das eine. Das heißt, im Business war das schon bekannt. Und das andere ist, dass Unikult quasi über 15 Jahre ja auch Saarländerinnen und Saarländern und Menschen aus der Großregion die Möglichkeit gegeben hat, sensationelle Bands zu erleben. Ne? Zweimal Depeche Mode an der Uni, Stranglers, Ultravox, R.E.M. waren an der Uni und die Unikultler mussten krampfhaft an der Airbase in Ramstein noch versuchen, Tickets zu verkaufen, weil man im Saarland das Thema damals noch nicht so richtig verstanden hat. Ne? Und dann kamen mal gerade, ich meine, knapp 500 Leute bei R.E.M., ne? Die heute natürlich, wenn sie nochmal auf Tour gegen Stadion voll machen würden. Absolut, ne? Das ist schon verrückt. Und auch aus dem Jazzbereich, ich habe schon gesagt, alles, was Rang und hat, Liedermacher, ja, am Anfang auch Autoren wie Wondracek und viele andere, die da eine Rolle gespielt haben. Und das hat natürlich auch Generationen im Saarland geprägt, ne? Ja. die musikalisch geprägt wurden, die sozialisiert wurden mit Konzerten wie unser Conte-Verleger, der Stefan Wirz, der ja die Publikation verlegt im Conte-Verlag, wofür wir sehr dankbar sind, weil das ja wirklich ein toller saarländischer Verlag ist, der auch über die Grenzen raus ausstrahlt. Und den habe ich auch angerufen und gesagt, Unikult, sagt er, weiß ich nicht so spannend. und dann sage ich, habe ich einen Bands aufgezählt und da war eben auch Latin Quarter dabei. Und da sagt er, Latin Quarter, da war ich damals auf dem Konzert, da bin ich sozialisiert worden, seitdem gehe ich mit Leidenschaft auf Konzerte, ich mache das Projekt. Also, ne, so, cool, ne, daran ja, siehst klar. du, es hat auch Menschen geprägt sehr stark.
Ja, ohne dass das sie ist halt wissen, dass, wussten, dass es Unikult ist.
Genau, ohne dass direkt Unikult damit verbunden wurde, aber mit einzelnen Konzerten natürlich, ja, logisch, ne.
Mega. Ja. Also wie gesagt, ich finde es großartig. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Unikult, auch wenn ich es nie erlebt habe und leider nie diese Sozialisierung auf den Konzerten erlebt habe. Aber ich bin ein großer Fan, weil die Broschüre auch einmalig ist. Gucken wir aber trotzdem nochmal auf die Gegenwart. Siehst du denn im Saarland aktuell Projekte, die irgendwie der Wirkung und der Kreativität von Unikult irgendwie nahe kommen? Gibt es aktuell was Vergleichbares?
Also es gibt jede Menge vergleichbare Sachen, etwa das, was am Osthafen abgeht, Apollon Festival und ähnlich, oder was die überhaupt da zaubern. Ne? Ja. Also das ist ganz stark von dem Geist geprägt. Und dann darf man natürlich auch nicht die tägliche Arbeit vergessen, die so verrichtet wird. Ne? Heiko Renno mit seiner Garage, dem Club im Saarland schlechthin, der sozusagen wöchentlich 2-3 Konzerte im Schnitt liefert und damit Kreativarbeit auch leistet und junge Generationen prägt mit der Musik, die er dort darbietet. Aber es gibt, also worum es mir oder dem Poprad insgesamt auch ging, da war Gregor auch absolut meiner Meinung, dass das wichtig ist, dass wir diese Erfolgsstory erzählen. Ne? Mhm. Dass da 15 Jahre lang Sensationelles geleistet wurde aus dem Saarland raus auf internationalem Niveau. Das ist ja das Spannende. Und ich glaube, dass es von diesen Geschichten noch viele, viele, viele gibt, sowohl im Popbereich als auch insgesamt im Kulturbereich, die nacherzählt werden sollten, weil sie ein Bewusstsein schaffen für das, was geleistet wurde und auch dadurch Selbstbewusstsein schaffen im Land. Ne? Also dem Land zeigen, wir sind nur klein und wir sind nicht nur wenige, sondern wir kriegen richtig was oder haben in der Vergangenheit immer tolle Sachen zustande gekriegt. Warum soll das jetzt und in Zukunft nicht auch noch passieren? Ne? Also da so eine rote Linie zu ziehen, das ist wichtig. Ne? Also beispielsweise, was man erzählen kann, die Geschichte der Garage, ne? Oder die Geschichte des deutschen Schlagers und der saarländischen Schlagerstars. Die Szene war mal sehr groß innerhalb von Deutschland. Die hat eine große Rolle gespielt. Ja. Ne? Ingrid Peters und viele andere, Anne Karin und viele andere. Oder das Thema Boney M., Frank Farian. Ne? Oder das Thema Dies Irae, einer der ersten Alben, die der Conny Blank produziert hat. Das war eine saarländische Band, die damals europaweit unterwegs war. Ne? Übrigens Menschen, die auch heute noch zum Teil in Bands unterwegs sind von Dies Irae. Also sehr, sehr spannend. Rainer Wahlmann und andere. Ja, also da gibt es so viele Storys, die noch auf der Straße liegen, die man nacherzählen müsste. Sandra, ne? die in den 80er Jahren ein großer Popstar war, ne? Und vieles, vieles mehr. Ich finde, das lohnt sich. Und im Moment passiert das auch in anderen Kulturgenres. Ich nehme mal als Beispiel Oskar Holweg. Ne? Mhm. Das war auch ein heimlicher Star. HBK-Professor, der ein sensationeller Künstler auch war und der jetzt sozusagen ein Stück weit wiederentdeckt wird, im Saarland-Museum zu sehen gerade und auch im Institut für Aktuelle Kunst in Saarlouis. Beide Häuser haben das hervorragend aufgearbeitet. Dr. Eva Swanberg mit ihrem Team und der Andi Bayer mit seinem Team. Das ist auch eine Erfolgsstory, die gehört erzählt, damit die Leute wissen, wir haben hier auch Künstler, die absoluten Weltrang haben, die es verdient haben, dass sie gezeigt werden. Und so gibt es auch in der aktuellen Szene natürlich absolute Stars, sowohl in allen Kulturgenres eigentlich. Ne? Urban Art Biennale ist auch so eine Story, die eigentlich erzählt werden müsste mal. Ne? So, also die hat ja auch mittlerweile eine 15-, 20-jährige fast Geschichte und ist ein Erfolgsmodell. Rax und Rezo im Bereich Urban Art, ne? Absolute Erfolgskünstler. Genetik, Powerwolf, brauche ich gar nicht drüber erzählen, was da passiert. Ne?
Das immer stimmt. Noch, ne?
Jetzt gerade USA-Tournee und Südamerika-Tournee vor sich und die werden wieder die großen Festivals weltweit spielen jetzt im Sommer. Also das sind Geschichten, die wir unbedingt aufrollen müssen, erzählen müssen, den Leuten zeigen müssen. Alle saarländische Geschichten.
Saarländische Geschichten, das ist das eine. Manchmal braucht es aber auch ein bisschen Anschub, um saarländische Geschichten überhaupt erst zu schaffen, zu kreieren oder die diese Geschichten schreiben wollen, auch zu unterstützen. Welche Rahmenbedingungen müssten denn gegeben sein, um diese Geschichten überhaupt zutage zu bringen, zu fördern? Passiert da genug oder muss da noch mehr passieren eigentlich?
Ja, ich meine, Kultur kann sich nie genug Unterstützung wünschen, ne, das ist klar. Was ich mir da wünschen würde, ist den erweiterten Kulturbegriff stärker leben. Ne? Also Popkultur ist längst entscheidender Teil der Kultur geworden und viele andere Kulturgenres spielen immer stärker eine Rolle. Die muss man auf dem Schirm haben. Und dann kannst du auch die Unikults von morgen fördern, ne? Weil die jetzt gerade im Entstehen sind. Ob das im Musikbereich ist, ob das darstellende Kunst, bildende Kunst oder wo auch immer. Ne? Also Thema KI und auf vielen Feldern ist da wahnsinnig Bewegung drin, wo wir das Ohr am Puls der Zeit haben müssen und wo wir mit Sicherheit, ne, Comic-Bereich beispielsweise, Künstler im Saarland haben und Künstlerinnen, die ganz weit vorne sind, die den Finger am Puls der Zeit haben und die fantastische Sachen machen. Da muss man halt ein bisschen scouten, da muss man ein bisschen gucken und den Mut haben, Projekte auch in der Frühphase mal zu unterstützen, auch wenn vielleicht das auch mal schief gehen kann. Das würde ich mir schon wünschen.
Ja. Also es ist wahnsinnig Potenzial vorhanden, es ist noch einiges zu tun und es wird gemacht, es wird getan. Kommen wir zum Ende unseres wahnsinnig spannenden Gesprächs. Ich könnte dir noch ewig zuhören, wenn du über die Unikult, über die Konzerte von damals und über deine Leidenschaft sprichst. Du hast die Ausstellung organisiert und ein tolles Buch auch damit herausgegeben und da viel, viel Liebe und Herzblut hineingesteckt, was man hoffentlich in dieser halben Stunde unseres Gesprächs mehr als rausgehört hat.
Also ich weniger als wirklich Uwe und Marlene, die da die Hauptarbeit hatten am Buch, muss ich wirklich sagen.
Nochmal danke. An die nochmal ganz, ganz dicke Props. Aber was nimmst du denn von der Arbeit an der Ausstellung am Ende mit? Was ist für dich persönlich hängen geblieben? Außer, dass du sagst so, cool, ich habe jetzt ganz viele Leute getroffen, die meine Liebe zu Plakaten und zu Grafik teilen. Und ich habe hier ein tolles Projekt auf die Beine gestellt. Was ist für dich ganz persönlich hängen geblieben?
Also menschlich nehme ich mit, dass das ein großer Spaß war mit den Unikultlern. Das alles witzige, sehr bis heute noch sehr aktive, kreative Menschen sind. Und deren Storys zu hören war einfach ein Geschenk. Und zu erleben, diesen ganzen Spirit von Unikult nochmal in den Sitzungen, das war klasse. Was ich auch mitnehme, ist, dass Institutionen im Saarland, vor allen Dingen die Erinnerungskulturinstitutionen, offensichtlich bereit sind, solche Geschichten auch zu erzählen und das zu unterstützen. Das halte ich für ganz wichtig, weil alle diese Erinnerungskulturinstitutionen über diese Geschichten auch sich selber und ihre Arbeit nochmal transportieren können. Beispiel Landesarchiv. Ne? Mhm. Die Landesarchivler machen in Scheid in einem, wie ich finde, schwierigen Gebäude eine so wichtige Identitäts- und Erinnerungsarbeit für uns. Das kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Aber es wird so selten leider gesehen. Ne? Und ich bin so froh, dass man bereit war, in Form einer Ausstellung diese Arbeit mal ein Stück weit transparent zu machen. Wie gesagt, das Landesarchiv hat wahnsinnig viele Fotos zur Verfügung gestellt, hat uns gebackupt. Ja. Jutta Haag hat da vieles geleistet oder fast alles geleistet. Und sowas ist wertvoll. Oder dass ein Simon Mazerat als damaliger Chef vom Historischen Museum erkannt hat, wie wichtig dieses Thema auch ist fürs kollektive Gedächtnis des Saarlandes auch, nicht nur für die Popkultur, sondern eben auch für das Saarland selbst und gesagt hat, jawohl, wir wollen das unterstützen und erzählen und hat uns dann massiv unterstützt. Das waren für mich wirklich ganz geniale Momente und das wünsche ich mir viel, viel mehr noch in Zukunft. Mal gucken, was dann noch so alles kommen kann.
Und viele, viele dieser Geschichten sind eben, wie gesagt, in dem Buch gesammelt. Wo kann ich das Buch denn erwerben?
Überall.
Überall.
Im Grunde genommen in jeder Buchhandlung, online, auch natürlich beim Verlag. Im Historischen Museum, im Buchshop gibt es das. Ne? Also es lohnt sich sowieso jetzt im Moment in die illegal auszustehen, in die illegal Ausstellung zu gehen und dort dann gerade noch so zwei, drei Kataloge, den Illegal-Katalog und vielleicht den Unikult-Katalog noch mitzunehmen.
Und den kann man auch gar nicht übersehen. Der ist nämlich knallrosa.
Genau, richtig. Der springt sozusagen ins Auge.
Knallrosa im A4-Format und mit einer großen Litfaßsäule drauf, mit einem der Plakate. Ja. Ich glaube, es ist Tonsteine,
Scherben. Das ist so mit das geilste Key-Visual, das ich jemals hatte in meinem Leben, weil damals ja die Plakatkriege herrschten zwischen den Veranstaltern. Ja. Die Unikultler nachts quasi jede Nacht unterwegs waren, um zu plakatieren. Und das Plakat ja auch unser Medium der Wahl ist, unser Hauptmedium, dieses ganze Thema zu transportieren. Deswegen passt diese mit Unikult-Plakaten vollgebollerte Litfaßsäule aus den Anfang 80er halt so wunderbar ins Bild.
Ja. Also das Buch gibt's überall und allerletzte Frage, die Ausstellung. Du hast gesagt, Haus Garelli, da ist sie noch bis Anfang Februar zu sehen.
Genau.
Und danach ist sie weg?
Genau, also sie läuft bis 2. Februar, Sonntag einschließlich. Ihr könnt die euch anschauen, Donnerstags und Freitags zwischen 16 und 20 Uhr, Samstag und Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr. Und danach ist die erstmal einen Monat verschwunden und wird dann aber in etwas kleinerer Form und glaube ich, ja, zu 95% oder 99% nur noch mit Plakaten, etwas reduziert, im alten Rathaus nochmal gezeigt. Die VHS hat sich nämlich um das Thema gedreht und hat gesagt, wir würden gerne nochmal, wir kriegen dort nicht alles rein. Sie wird auch dort unter einem anderen Titel nochmal laufen, Popkult bei Unikult wird er heißen, aber sie wird nochmal für 2 Monate in gestauchter Form zu sehen sein. Aber wer Unikult insgesamt erleben will, der sollte jetzt schon noch hingehen, kann dann später natürlich die 2. auch nochmal besuchen. Und wir hoffen halt, dass wir, wenn eine gewisse Zeit vergangen ist, die vielleicht an der Uni mit der Universität des Saarlandes nochmal ausrollen können. Aber das ist Zukunftsmusik. Mal
schauen. Also es hört nicht auf. Es lohnt sich, die Ausstellung sich anzugucken. Es lohnt sich vor allen Dingen, die Broschüre sich anzuschaffen. Und wie gesagt, wenn ihr Hausgalerie nicht schaffen solltet, dann ab März, April.
Ab 6. März.
Genau. Ab 6. März in der VHS im Alten Rathaus gegenüber des Schlosses, genau, in Saarbrücken, oben am Schlossplatz. Einfach reingehen, es lohnt sich. Peter, vielen, vielen herzlichen Dank.
Ich danke.
Es hat ganz großen Spaß gemacht. Und
danke auch der Stiftung nochmal.
Ja, selbstverständlich. Und ich hoffe, dass alle da draußen, die zugehört haben, von deiner Leidenschaft angesteckt wurden.
Würde mich sehr freuen.
Danke. Dankeschön. Peter Meyer über die Ausstellung Unikult. Und die könnt ihr natürlich aktuell noch im Haus Garelli sehen und dann demnächst im Alten Rathaus in Saarbrücken. Geht hin, es lohnt sich wirklich, sich diese Ausstellung anzusehen und sich natürlich auch die Broschüre zu besorgen. Und wenn euch nicht nur die Ausstellung und Unikult gefallen hat und das Gespräch zwischen Peter und mir, sondern dieser Podcast insgesamt, dann bewertet uns doch. Gebt uns 5 Sterne, wenn ihr das toll fandet, oder wenn ihr es gar nicht gut fandet, dann schreibt uns info@unionstiftung.de. Gebt uns Feedback, was wir besser machen können. Und ansonsten lasst 5 Sterne da. Wir freuen uns über jeden einzelnen Stern, den wir bekommen, und hören uns dann demnächst wieder. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Union Stiftung.